In den ersten drei Monaten, also von Januar bis März, anscheinend hatten viele Kunden das Gefühl, mein Geld ist nicht mehr sicher. Wir wissen nicht, was passiert mit der Credit Suisse, da müssen wir was tun. Wir müssen die Kundengelder abziehen, mein Geld ist nicht mehr sicher da. 61 Milliarden sind fort. Andere Banken haben dafür profitiert, die wahrscheinlich auch die St. Galler Kantonalbank, die UBS, wahrscheinlich die Raiffeisenbank, für auch die Clientis Bank in Altstetten. Da ist vielleicht das Geld hingewandert. Auf jeden Fall merken wir, wenn es ums Geld geht, wenn es ums eigene Vermögen geht, dann das ist für die Leute wichtig. Wenn man irgendwie das Gefühl hat, da ist es nicht mehr sicher, dann beginnt man zu handeln. Und spannend ist, dass auch Jesus, der Sohn Gottes, vor rund 2000 Jahren jemandem sein Geld anvertraut hat. Man liest es nur so in einer Nebenbemerkung, aber er hatte so etwas wie einen persönlichen Treuhänder, einen Vermögensverwalter, weil anscheinend bekam Jesus immer wieder mal eine Spende. Und dieses Geld wurde dann aber in einer gemeinsamen Kasse gesammelt. Geld war für ihn nicht Chefsache. Deshalb hat er einen Vermögensverwalter eingesetzt, der hat diese Aufgabe delegiert. Und es überrascht ein bisschen, weil er suchte sich keinen Liechtensteiner Treuhänder aus. Da wäre das Geld in guten Händen gewesen. Er suchte sich eher so etwas wie einen Untreuhänder. Vom Geldverwalter von Jesus lesen wir so ganz nebenbei, wie gesagt, im 12. Kapitel des Johannesevangeliums im Neuen Testament der Bibel. Ich lese euch diesen Abschnitt gerne vor. Ihr findet das im Neuen Testament, Johannes Kapitel 12. Damit wir ein bisschen den Zusammenhang haben, lese ich euch den ganzen Abschnitt vor. In Johannes 12 heißt es ab dem Vers 1, die Salbung Jesu in Bethanien. 6 Tage vor dem Passafest kam Jesus wieder nach Bethanien, wo Lazarus wohnte, den er von den Toten auferweckt hatte. Dort wurde nun Jesus zu Ehren ein Festessen gegeben. Martha bediente und Lazarus war unter denen, die mit Jesus an dem Essen teilnahmen. Maria brachte einen halben Liter echtes, kostbares Nardenöl, salbte Jesus damit die Füße und trocknete sie dann mit ihrem Haar. Der Duft des Öls erfüllte das ganze Haus. Empört, sagte Judas Iskariot, der Jünger, der Jesus später verriet, warum hat man dieses Öl nicht verkauft? Man hätte 300 Denare dafür bekommen und das Geld den Armen geben können. Er sagte das nicht etwa, weil ihm die Armen am Herzen lagen, sondern weil er ein Dieb war. Er verwaltete die gemeinsame Kasse und entwendete immer wieder etwas von dem, was hineingelegt wurde. Lass sie, erwiderte Jesus. Dadurch, dass sie dieses Öl aufbewahrt hat, konnte sie mich im Hinblick auf den Tag meines Begräbnisses salben. Arme, um die ihr euch kümmern könnt, wird es immer geben, mich aber habt ihr nicht mehr lange bei euch. Wir finden in diesem Text einen krassen Gegensatz. Wir finden da zum einen Maria, die Jesus unglaublich hingebungsvoll gedient hat, indem sie ihm das Beste und Teuerste, was sie hatte, einfach so geschenkt hat. Ein Salböl, man sagt, es hat so viel Wert wie ein Jahreslohn. Keine Ahnung, wie viel ihr im Jahr verdient. Das ist etwa die Summe, die man da sich vorstellen muss. Ein sehr teures Öl. Und den krassen Kontrast zu dieser vorbildlichen Frau bildet ein elend geiziger Mann, der Jünger Judas. Von ihm heißt es, dass er die Kasse von Jesus verwaltet hat. Und es scheint so ein bisschen, Jesus hat da echt den Bock zum Gärtner gemacht. Also wenn man einen Bock zum Gärtner macht, dann hat man Pech, weil der frisst dir alle Blumen im Garten. Das ist keine gute Idee. Er hat den Bock zum Gärtner gemacht. Man könnte auch sagen, quasi den Panzerknacker zum Banker. Ausgerechnet einem Dieb hat er die gemeinsame Kasse anvertraut. Und ich habe mich dann gefragt, ja, warum hat Jesus ausgerechnet einen Dieb ausgewählt, den späteren Verräter Judas? Und es scheint, Geld war für Jesus nicht so wichtig. Wenn es ihm wichtig gewesen wäre, hätte er gesagt, Moment, das Geld, das kommt alles in meine Tasche. Ich sammle das Geld, ich verwalte das Geld, bei mir ist es sicher. Aber anscheinend war ihm das gar nicht so wichtig. Und ich denke, Jesus wollte ein ganz bewusstes Zeichen für uns setzen und uns sagen, hey, nehmt das Geld nicht so wichtig. Wenn es geklaut wird, nicht so tragisch. Natürlich sagt er nicht, Diebstahl ist legitim, man darf Geld klauen, überhaupt nicht, aber er sagt, Geld ist nicht so wichtig. Wenn mal was geklaut wird, nicht so tragisch, es gibt wichtigere Dinge, weil die Schätze im Himmel, die kann dir niemand klauen, die sind noch viel wichtiger. Aber Jesus wusste auf der anderen Seite auch, Geld ist ein heikles Thema und Geld ist ein wichtiges Thema. Für Menschen ist es eine Katastrophe, wenn was wegkommt, wenn was geklaut wird. Deshalb floss auch das ganze Kundengeld von der Credit Suisse schnell ab, weil man hat Angst, Geld hat eine Anziehungskraft, es fasziniert, es glänzt. Und ganz interessant, Jesus, man sagt, er hat mehr über Geld gesprochen als über Himmel und Hölle, weil er wusste, das beschäftigt die Menschen, das ist ein wichtiges Thema. Man sagt, in 15% seiner Predigten, da sprach er über Geld. Und wenn ihr die Gleichnisse lest, merken wir, in der Hälfte der Gleichnisse, da geht es immer wieder mal um Geld. Den reichen Kornbauer, die verlorene Münze, irgendwie kommt immer wieder mal Geld vor. Und in der ganzen Bibel gibt es so rund 2000 Verse, da geht es um Geld, da geht es um Vermögen. Also Gott kennt uns, er weiß, das ist für uns ein Thema und das spricht er auch an. Und Geld und Reichtum wird in der Bibel aber nicht einfach verteufelt, es wird nicht einfach gesagt, ja, das ist alles schlecht. Geld vom Teufel überhaupt nicht, sondern Geld ist zuerst einfach mal ein Zahlungsmittel. So wie das 5-Franken-Stück. Geld hat eine helle Seite, wir sehen das hier. Geld hat eine helle Seite, ist einfach mal ein Zahlungsmittel, ein gutes Zahlungsmittel, ein praktisches Zahlungsmittel. Aber wie jede Münze zwei Seiten hat, so ist es auch in der Bibel. Es gibt auch eine dunkle Seite vom Geld. Es gibt nicht nur eine helle Seite, es gibt auch eine dunkle Seite. Es gibt wie zwei Seiten. Und wir stehen ein bisschen in der Gefahr, dass wir nur eine Seite sehen, entweder nur die glänzende. Wir lassen uns blenden, sehen nur die glänzende oder wir sehen nur die dunkle Seite. Es hat wie zwei Seiten. Aber dazwischen gibt es noch einen Rand, und das finde ich eigentlich das Allerwichtigste, was wir zum Thema Geld wissen müssen. Bei dem 5-Franken-Stück steht auf der Kante, Gott versorgt uns. Dominus Providebit, das steht auf Latein, so gut, dass es viele Schüler noch lernen. Gott versorgt uns, und das ist eigentlich das Allerwichtigste zu wissen. Es steht auf jedem 5-Franken-Stück, weil letztlich ist es Gott, der uns versorgt. Wir haben es schon ganz genial gesungen. Wer bittet, dem wird gegeben. Gott schenkt uns gute Gaben. Alle guten Dinge kommen von ihm. Er ist es, der uns versorgt. Also das Geld auf deinem Konto, es kommt von Gott. Das Geld in deinem Portemonnaie, es wurde dir von Gott anvertraut. Aber du sagst, ja Moment, also da stimmt ja was nicht. Weil ich habe dafür gearbeitet. Ich musste den Pickel schwingen. Im Schweiße meines Angesichts habe ich jeden einzelnen Rappen verdient. Das Geld kam nicht einfach so auf mein Konto oder in mein Portemonnaie. Ja, das kann schon sein. Aber die Frage ist auch ein bisschen, ja, denk mal ein bisschen weiter. Wer gab dir deine Arbeitsstelle? Wer hat darauf geachtet, dass deine Firma nicht Konkurs ging? Wer hat dir geholfen bei deiner Ausbildung? Wer hat dafür gesorgt, dass du gesund und fit bist und überhaupt arbeiten kannst? Alles Gute kommt von oben. Das war auch Jesus bewusst. Und immer wieder lesen wir davon, dass er seinem Vater im Himmel gedankt hat. Im Johannes 6 heißt es, als alle sich gesetzt hatten, nahm Jesus die Brote, dankte Gott dafür und ließ sie unter die Menge austeilen. Und wir fragen uns ja, warum hat Jesus eigentlich Gott gedankt? Weil wir wissen vom Zusammenhang, eigentlich war es ja ein Bub. Ein Bub hat ihnen die Brote gebracht. Und eigentlich hat man sich ja bei dem bedanken können, das hätte ja auch gereicht, sondern Jesus, ich glaube, er hat sich auch bei den Buben bedankt, aber er wusste, alles Gute kommt von Gott. Und es war ihm wichtig, Gott zu danken. Alles Gute kommt von oben. Übrigens hat es auch die Brauerei Forenburger schon entdeckt. Ich habe letzten Sonntag eine Werbung gesehen. Sie sagen, das Beste kommt von oben da oben. Also von oben da oben, also von oben, sogar die Brauerei hat das gecheckt, dass alles Gute kommt von oben, das Beste kommt von oben da oben, also sogar das Bier, alles Gute kommt von Gott. Und die Frage für uns ist, ja, hast du Gott schon mal Danke gesagt für das Geld in deinem Portemonnaie, auf deinem Konto, für den Lohn, der jeden Monat kommt oder für deine Rente, für deine Pensionskasse? Es ist nicht einfach selbstverständlich, dass wir Geld haben. Und so ein 5-Lieber ist echt praktisch, das ist so ein bisschen die helle Seite. Gell? Man kann mit einem 5-Franken-Stück schon ein vollwertiges Mittagessen kaufen. Zum Beispiel so eine M-Budget-Pizza. eine M-Budget-Pizza Margherita. Es gibt dazu noch einen ganzen Eisbergsalat und es reicht sogar noch für einen Nachtisch für eine gute Schweizer Milchschokolade. Und da hat man immer noch 5 Rappen übrig. Also es ist eigentlich unglaublich, was man mit einem 5-Franken-Stück kaufen kann. Ein vollwertiges Mittagessen. Und so hat auch Jesus das Geld gebraucht. Jesus hat seine Jünger nicht zum Migro gesandt. Hätte sie schon gegeben, hätte er es wahrscheinlich gemacht. Aber Johannes 4 heißt es, seine Jünger waren in den Ort gegangen, um etwas Essen zu kaufen. Also eigentlich auch erstaunlich, weil bei der Versuchung lesen wir, der Teufel sagt, Jesus, du könntest doch aus den Steinen Brot machen. Das hätte Jesus machen können. Und eigentlich hat Jesus auch einfach so ein Stück Brot aufbewahren können. Und das dann immer wieder vermehren und vermehren. Er hätte eigentlich gar kein Geld ausgeben müssen. Aber trotzdem gingen die Jünger zum Einkaufen. Jesus hatte wahrscheinlich gar nicht das Ziel. Er hatte überhaupt nicht das Ziel, möglichst viel Geld einzusparen. Geld war für Jesus einfach ein nützliches Zahlungsmittel. Geld war einfach auch zum Ausgeben da. Mit Geld konnten die Jünger Essen kaufen und so dürfen auch wir das Geld einfach brauchen. Als Zahlungsmittel für alles, was wir zum Leben brauchen, das gehört zur hellen Seite dazu. Und Paulus sagt sogar, ja, es ist wichtig, dass wir für unsere Familienangehörigen sorgen. Im 1. Timotheus heißt es, denn wenn jemand sich nicht um seine Angehörigen kümmert, vor allem um die, die unter einem Dach mit ihm leben, verleugnet er den Glauben und ist schlimmer als jemand, der nicht an Christus glaubt. Als Mutter und Vater haben wir die Verantwortung für unsere Kinder und später dann vielleicht auch noch für unsere Eltern, die vielleicht Unterstützung brauchen. Und für die Bedürfnisse unserer Familie dürfen wir mit gutem Gewissen auch Geld ausgeben. Das ist die helle Seite. Wir dürfen Geld brauchen, wir dürfen es ausgeben, da ist es auch gut investiert. Und es wäre falsch, man könnte auch sagen, ja, also ich spende jetzt alles Geld, das ich habe und dann schauen wir mal, von was wir dann leben. Nein, Paulus sagt, hey, wir dürfen und wir sollen für unsere Leute Geld ausgeben und uns um unsere Leute kümmern. Paulus sagt, dann würden wir den Glauben verleugnen, weil an Jesus Glauben ist nicht nur Theorie oder nicht nur ein Gefühl, sondern es ist ganz praktisch. Jakobus sagt dann, Glaube ohne Werke ist tot und wir dürfen quasi Geld ausgeben und das ist auch unsere Aufgabe. Und Jesus lieben und die Nächsten lieben, das geht so ein bisschen Hand in Hand. Hingabe an Jesus heißt auch Hingabe an den Nächsten und Hingabe in unsere Familie. Und da geht es dabei, einfach auch die Grundbedürfnisse abzudecken, also quasi Essen, Wohnen, Kleidung. Und wenn wir trotz Arbeit oder trotz Rente zu wenig Geld haben, ist das keine Schande, sondern bei Jesus war das auch so. Jesus hatte offenbar zu wenig Geld, man hatte auch keinen Job, kein Einkommen, aber er hatte keine Mühe, großzügige Spenden einfach anzunehmen. In Lukas Kapitel 8 heißt es, in der nun folgenden Zeit zog Jesus von Stadt zu Stadt und von Dorf zu Dorf. Überall verkündete er die Botschaft vom Reich Gottes. Dabei begleiteten ihn die 12 sowie einige Frauen, die von bösen Geistern und von Krankheiten geplagt gewesen waren und durch ihn Heilung gefunden hatten. Maria aus Magdala, aus der er 7 Dämonen ausgetrieben hatte, Johanna, die Frau des Chusas, eines Beamten des Herodes, sowie Susanna und viele andere. Alle diese Frauen dienten Jesus und seinen Jüngern mit dem, was sie besaßen. Und zur Zeit von Jesus war eigentlich ganz klar, der Mann ist der Versorger. Da gab es ganz starre Rollen. Das war ganz klar, der Mann verdient das Geld. Er achtet darauf, dass die Familie ernährt werden kann. Weil Frauen hatten meistens keinen bezahlten Job. Es gab auch keine Jobs für Frauen. Sie blieben zu Hause, kümmerten sich um das Haus, um die Kinder. Und da gab es eine klare Rollenaufteilung. Um von einer Frau Geld anzunehmen, das wäre für viele Männer undenkbar gewesen. Das ist so quasi fast wie eine Schande. Das hätte ihren männlichen Stolz verletzt. Man lässt sich nicht von einer Frau aushalten oder bezahlen lassen. Das geht eigentlich gar nicht. Das hätte sie beleidigt. Ein richtiger Mann, er arbeitet für sein Geld. Er arbeitet hart. Nur ein Schwächling ist auf Spenden angewiesen. Und der absolute Absturz ist, wenn man dann noch Spenden von einer Frau annehmen muss. Da verliert man sein Gesicht komplett. Und wir merken das eigentlich ganz ein bisschen bis heute, wenn man ein Date hat, wenn ein Mann eine Frau einlädt, dann ist es meistens so, dass der Mann bezahlt. Ist irgendwie immer noch so ein bisschen in den Köpfen drin. Es wäre komisch, wenn die Frau dann zahlt. Ist immer noch so ein bisschen drin. Man hat das Gefühl, ja, so als Gentleman, man lädt ein, man bezahlt. Es kann ja nicht sein, dass die Frau zahlen muss. Aber Jesus hatte offenbar überhaupt kein Problem, einfach Geld von Frauen anzunehmen. Er nahm die Spenden gerne an. Und das können wir von Jesus lernen. Wir dürfen Spenden annehmen. Wir dürfen Geschenke von Freunden annehmen. Vielleicht, gell, wenn man Politiker ist, ist es nochmal eine andere Frage. Müssen wir ein bisschen mehr überlegen, darf ich jetzt ein Geschenk annehmen oder nicht? Aber wenn man nicht Politiker ist, ist es ein bisschen unproblematischer, dann dürfen wir Spenden gerne annehmen. Und das können wir von Jesus lernen, weil wir sagen dann oft, ja, nein, das wäre jetzt nicht nötig und ja, nein, also, das muss jetzt nicht sein oder so, gell? Wir eiern fünfmal rum und eigentlich können wir uns einfach bedanken und das einfach annehmen und uns darüber freuen. Weil letztlich wissen wir, Geld kommt ja nicht von dem Spender, sondern kommt von Gott. Und ich möchte wir versuchen eine praktische Übung zu machen und mal schauen, ob das bei euch einfach klappt. Ich bin ganz gespannt, ob das bei euch klappt. Ich habe mein Portemonnaie geplündert und mal geschaut, was da drin ist. Hey, und ich habe gehört, ihr heiratet. Ich finde es eine ganz tolle Idee. Ich kann euch nur gratulieren und ich möchte eigentlich einfach einen kleinen Beitrag geben zu den Flitterwochen. Ja, und ich bin heute Morgen beim Kolibri vorbeigefahren, das ist so eine Eisdiele, gell? Und ich habe gemerkt, hey, das ist super, die Eisdiele hat schon offen. Und ich habe einfach gedacht, hey, vielleicht für 5 Euro bekommen wir ein bisschen was. Ja, und ich finde, ihr habt das toll gemacht. Einfach nicht rumeiern, Geld einfach annehmen, finde ich ganz toll. Das habt ihr sehr toll gemacht. Genauso muss es laufen, gell? Einfach das Geld annehmen, im Wissen, hey, es kommt von Gott. Gott hat mir das anvertraut, einfach Danke sagen, das Geld annehmen. Und ganz interessant, Jesus war von Spenden abhängig, wir haben das gelesen, und trotzdem braucht er nicht alles Geld für sich. In Johannes 13, 29 lesen wir dann, da Judas die gemeinsame Kasse verwaltete, dachten einige, Jesus habe ihm den Auftrag gegeben, das einzukaufen, was für das Fest nötig war, oder er habe ihn angewiesen, den Armen etwas zu geben. Also anscheinend waren die Jünger gewohnt, dass Jesus immer wieder mal den Armen etwas gespendet hat. Das war nichts Ungewöhnliches. Judas ging vom letzten Abendmahl weg, von dem Passafest ging er weg und die Jünger dachten, ja, also wahrscheinlich, gell, muss er was einkaufen oder wahrscheinlich hat ihm Jesus den Auftrag gegeben, eben den Armen etwas zu bringen und das war für sie normal. Obwohl Jesus eigentlich Spenden annahm, war er bereit, auch Geld weiterzugeben. Wir würden sagen, ja, also wenn du selber von Spenden lebst, ja, dann ist das ein bisschen komisch. Also du lebst jetzt von Spenden und dann gibst du auch noch Geld weiter. Ja, also das passt ja nicht zusammen. Aber für Jesus war das ganz natürlich, ganz normal. Wenn du selber von Spenden lebst, darfst du auch trotzdem was weitergeben. Weil Jesus, er wusste, Gott versorgt mich. Steht schon auf dem 5-Franken-Stück, Gott versorgt mich. Ich muss mir nicht Sorgen machen für übermorgen, sondern ich darf, wenn ich Geld habe, auch einfach was weitergeben im Wissen. Gott wird auch für den nächsten Tag und auch für den übernächsten Tag sorgen. Trotz aller Bedürftigkeit war er bereit, Geld weiterzugeben. Weil Jesus wusste, hey, mit Geld kann man Menschen unterstützen. Das gehört so ein bisschen zur hellen Seite dazu. Geld kann ein Segen sein für bedürftige Menschen. Das gehört zur hellen Seite dazu. Wir dürfen Menschen helfen. Und die Frage ist so ein bisschen, wo gibt es vielleicht Menschen in deinem Umfeld, die Geld brauchen würden, denen du eine Freude machen könntest, die du ermutigen könntest. Und auch selbst wenn du vielleicht Lehrling bist, gell, und nicht viel Geld verdienst, vielleicht gibt es ja doch mal eine Möglichkeit, so ein 5-Franken-Stück einfach weiterzugeben, andere zu ermutigen. Vielleicht auch für Leute der FG Altstetten, gell, wir haben das Fenster aufgemacht in die Mission, ich mache es nochmal auf. Vielleicht denkst du, hey, ich könnte auch die Leute mal ermutigen. Vielleicht die Sonja Lehmann in Westafrika, vielleicht die Familie Naborisi Lehmann in Tschad oder Jakob und Jolanda Fischer oder die Leute, die von der FG Altstetten ausgesandt wurden. Ich glaube, denen tut es manchmal einfach gut zu merken, hey, da gibt es jemanden, der denkt an mich, der spendet für mich was. Und mit Geld kann man auch seine Steuern zahlen. Jesus sagte, dann gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört und gebt Gott, was Gott gehört. Jesus hatte auch keine Mühe damit, Steuern zu bezahlen. Er sprach sich dafür aus und sagte, ja, die Steuern der Römer zahle ich. Und er zahlte auch die jüdische Tempelsteuer. Und wir merken, wir sind dann nicht ganz so entspannt, wenn die Steuererklärung kommt. Dann denke ich, oh nein, jetzt muss ich das auch noch ausfüllen. Und das ist eine mühsame Geschichte. Und das ganze Formularkrieg. Und boah, das ist echt nervig. Dabei könnten wir die Steuererklärung auch nutzen zum Dankgottesdienst, zum Danke sagen. Nämlich dann merken wir müssen ja dann überlegen, ja, wie viel haben wir verdient im letzten Jahr, was ist mein Vermögen. Und wir könnten die Steuererklärung auch nutzen, um Gott einfach Danke zu sagen, ein Dankesfest zu machen und sagen, hey, danke, dass ich so viel verdient habe. Danke, dass ich so viel Vermögen auf der Seite habe. Ich bin so beschenkt. Aber bei der Steuererklärung spüren wir manchmal auch etwas von der dunklen Seite vom Geld. Plötzlich stehen wir in der Versuchung und denken, ja, wir könnten die ein bisschen optimieren, wir könnten hier noch ein bisschen Geld sparen, der Ehrliche ist sowieso der Dumme und wir könnten da ein bisschen was rummauscheln, weil wir, wenn wir ein bisschen Geld so irgendwie Geld einsparen könnten, sind wir versucht zu betrügen. Aber Paulus warnte vor der dunklen Seite vom Geld. Im 1. Timotheus heißt es, denn die Liebe zum Geld ist eine Wurzel, aus der alles nur erdenklich Böse hervorwächst. Also nicht das Geld selber ist böse, aber die Liebe zum Geld. Wenn wir das Geld mehr lieben als Gott und die Mitmenschen, dann haben wir so eine giftige Wurzel in uns drin. Und diese Wurzel hat das Potenzial dazu, so ein giftiges Unkraut wachsen zu lassen. Das ist so ein bisschen die dunkle Seite vom Geld. Eigentlich ist man ein ehrlicher Mensch, gell? Aber wenn man dann denkt, ja, man könnte ein Netflix-Abo lösen, denkt man sich, ja, aber eigentlich, gell, meine Freundin hat das ja schon, ich könnte es einfach mit ihr sharen. Sharing is caring und so, gell. Ist ja ein biblisches Prinzip, man teilt, wir könnten das ja miteinander teilen und so. Da könnte ich ja Geld sparen. Aber Geldliebe macht blind für Wahrheit und für Gerechtigkeit und Habsucht macht oft auch rücksichtslos. Man sagt, Gier frisst Hirn. Und Jesus sagt es mal, auch ganz drastisch. Er sagte dann, ein Mensch kann nicht zwei Herren dienen. Er wird dem einen ergeben sein und den anderen abweisen. Für den einen wird er sich ganz einsetzen und den anderen wird er verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und zugleich dem Mammon. Und mit Mammon meint er Besitz, Vermögen, Geld. Und Jesus stellt uns da vorne wahr. Er sagt, entweder dienst du Gott oder du dienst dem Geld. Und beides geht irgendwie nicht. Wir können nicht gleichzeitig Gott und dem Geld dienen. Entweder gilt unsere Hingabe Jesus oder dem Geld. Und eigentlich wäre es so gut, das Geld wird uns dienen. Das ist die helle Seite. Das Geld dient uns. Wir dürfen es brauchen. Es sollte uns helfen, die Wohnung zu bezahlen, Lebensmittel einzukaufen. Das ist die helle Seite. Aber das Geld kann ganz schnell auch zum unbarmherzigen Sklaventreiber werden. Das ist so ein bisschen die dunkle Seite. Das Geld kann uns wie ein Sklaventreiber aufpeitschen. Das Geld kann uns sagen, los, arbeite noch mehr. Du könntest doch am Morgen früh vor deiner Arbeit Zeitungen austragen. Dann verdienst du noch mehr. Arbeite noch mehr, dann verdienst du mehr. Los, warum so lange schlafen? Du könntest aufstehen und arbeiten. Los, los. Oder Geld sagt uns vielleicht auch, brich dein altes Haus ab. Bau eine Überbauung, einen Wohnblock, dann hast du viele Wohnungen, die kannst du vermieten und dann kannst du viel Geld verdienen. Oder dann siehst du einen Bettler und das Geld sagt dir, nein, dem gibst du nichts, der ist nur faul, er hat es nicht verdient. Und das Geld sagt dir, los, kauf dir ein neues Auto, du hast es dir verdient. Und wir merken, so schnell sind wir versklavt, dann dient das Geld nicht mehr uns, sondern wir müssen plötzlich dem Geld dienen. Aber es ist gut zu wissen, Jesus ist kein Sklaventreiber. Wenn wir ihm dienen, dienen wir einem Herrn, der uns einfach nur gut meint mit uns. Der sagt, hey, zuerst will ich einfach mal dir dienen und dich beschenken mit einem sinnvollen, erfüllten Leben. Und es lohnt sich so sehr, das Leben ihm hinzugeben. Und wie können wir herausfinden, wem wir dienen? Jim Elliot, ein amerikanischer Missionar, sagte, wenn du etwas besitzt, das du nicht weggeben kannst, besitzt du es nicht, sondern es besitzt dich. Ein Satz zum darüber nachdenken, wenn du etwas besitzt, das du nicht weggeben kannst, besitzt du es nicht, sondern es besitzt dich. Und beim Einkaufen habe ich selber gemerkt, hey, ich habe hatte immer das Gefühl, ja, Geld ist für mich gar kein Problem. Ich habe ja keins. Oder so. Ich habe mir gedacht, ich habe kein Problem mit Geld. Das ist nicht mein Problem. Und ich musste was organisieren für unsere Familie. Gell? Sie, mit 4 Kindern, die wollen alle mal was ausdrucken oder so. Gell? Und der WLAN-Drucker hat nie richtig funktioniert. Irgendwie, gell, mit dem Wireless-Ding, vielleicht war ich einfach unfähig, das einzurichten. Mal hat es geklappt, mal hat es nicht geklappt. Und ich habe dann gedacht, komm, wir schließen den Drucker einfach wieder nach alter Väter-Sitte mit einem Kabel an den Computer. Da müssen halt alle eine Mail schreiben an den Computer und da ausdrucken. Aber es hatte zu wenig USB-Anschlüsse. Ein neuer Computer zu kaufen wollte ich nicht, da war ich zu geizig. Also habe ich gedacht, komm, ich kaufe mir so einen Mehrfach-USB-Stecker, so ein Hub. Unglaublich. Da habe ich gegoogelt und gesehen, ha ja, bei Melectronics kann ich das Teil für 8 Franken 95 kaufen. Ist ja nicht viel Geld. 8 Franken 95, das liegt gut drin. Aber der Melectronics ist im Ausland. Ich hätte dann in die Schweiz fahren müssen, nach Bux rüber. Das wollte ich dann doch nicht. Es war ein bisschen weit und warum ins Ausland gehen. Es gibt in Vaduz einen Interdiscount. Also bin ich da hingefahren, habe mal mich erkundigt und so. Und habe ich gemerkt, was? Das gleiche Teil kostet 30 Franken. 30 Franken. Mir ist fast das Herz in die Hosen gefallen. 30 Franken. Das ist ja 20 Franken mehr. Und es kann ja nicht mehr, das Ding. 20 Franken mehr. Und also, warum? Ich habe mich gefragt, ja, warum ist das da so teuer? Haben Sie irgendwas verpasst oder so? Warum ist es so teuer? Und ich habe mir auch nicht überlegt, ja gut, vielleicht ist das Teil im Migros gar nicht fair produziert. Vielleicht irgendwo in China gemacht oder so. Es war mir eigentlich auch egal. Ich habe nur gemerkt, es ist 20 Franken teurer. Und hey, schließlich habe ich den Mehrfachstecker doch bei Interdiscount gekauft, weil irgendwie, gell, die Verkäufer haben mich so nett beraten, haben mir gesagt, ja, das oder dies oder so. Gell, der zu sagen, ja, nee, also hör zu, das ist mir zu teuer, war mir dann doch zu peinlich. Und ich habe es dann trotzdem gekauft, aber schon im Auto habe ich gedacht, ja, habe ich vielleicht einen Fehler gemacht? Hätte ich es nicht vielleicht doch besser im Bux gekauft? Soll ich es zurückbringen? Und ich habe dann richtig gemerkt, hey, was mache ich eigentlich für ein Drama? Was mache ich für ein Drama für 20 Franken? Ich habe immer gedacht, mein Herz hängt nicht am Geld. Und jetzt mache ich ein Drama wegen den 20 Franken. Und Jesus wurde von Judas regelmäßig beklaut. Und für ihn war es nicht so ein Drama. Er dachte, ja gut, das passiert hat, gell? Geld ist weg, das löst bei ihm kein Herzklopfen aus, irgendwie war das für ihn gar nicht so ein Problem. Und ich habe dann gemerkt, kann es sein, dass meine Sparsamkeit eigentlich nur eine versteckte Geldliebe ist? Das hat mich ins Nachdenken gebracht. Und die Frage ist heute Morgen auch, ja, wem gibst du dich hin? Jesus oder dem Mammon? Wem dienst du? Und was kann uns helfen, die dunkle Seite vom Geld zu überwinden? Und ich glaube, ein guter Tipp ist einfach auch Dankbarkeit. Immer wieder mal einen 5-Lieber in die Hand nehmen und die Wörter auf der Kante durchbuchstabieren und zu merken, ja, es stimmt, Gott versorgt uns. Gott meint es gut mit mir. Er beschenkt mich. Und die dunkle Seite will uns zuflüstern, du hast zu wenig. Du hast zu wenig. Du brauchst noch mehr. Das fehlt dir zu deinem Glück. Wenn du mehr hättest, wärst du glücklicher. Aber es ist nur eine Lüge, das stimmt gar nicht. Dankbarkeit hilft uns zu erkennen, hey, wir sind gesegnet, wir haben so viel. Wir sind gesegnet und wir haben allen Grund, um zufrieden zu sein. Und es ist auch gut, auf das Bild zu achten, auf dem 5-Lieber, in der Mitte von der hellen Seite ist ein Kreuz. Und uns einfach daran zu erinnern, Jesus hat uns durch seinen Tod am Kreuz zu seinen Kindern gemacht. Wir gehören ihm, unser Geld gehört ihm, wir dienen ihm. Die Hingabe heißt, auch unsere Ausgaben mit ihm zu besprechen. Wir denken so ein bisschen, gell, das hat der Judas. Der war schon dreist. Er war schon frech. Einfach Jesus beklauen, der Sohn Gottes. Und ich klaue ihm aus seinem Portemonnaie Geld. Ja, das ist schon ein bisschen, sehr frech. Also, das geht eigentlich gar nicht. Gott zu beklauen, Gott zu bestehlen. Jesus war Gott. Aber manchmal machen wir es genau gleich wie Judas. Ohne mit Jesus darüber zu reden, kaufen wir uns ein neues Auto, wir buchen eine teure Ferienreise, wir denken, das haben wir verdient Und es stimmte vielleicht auch, gell? Wir brauchen vielleicht ein neues Auto, wir brauchen vielleicht Ferien, wir brauchen Erholung. Und gut ist, wenn wir solche Dinge einfach mit Jesus auch besprechen, wenn wir ihn in die Entscheidungen einbinden. Wenn wir nicht Jesus fragen, fragen wir nur unser Portemonnaie. Wir schauen in unseren Kontostand, wir schauen nur unseren Kontostand an, unser Portemonnaie, denken, ja, 50.000, ich kann mir ein Auto leisten, kann mir eine Ferienreise leisten. Aber dann regiert nicht Jesus, dann regiert der Kontostand, dann regiert das Geld. Und es ist so gut, mit Jesus im Gespräch zu sein, zu fragen, hey Jesus, was denkst du? Brauche ich das Teil? Oder brauche ich das vielleicht auch nicht? Für was könnte ich es brauchen? Kann ich es einsetzen für dein Reich? Soll ich es neu kaufen? Soll ich es im Heilsarmee-Brocki kaufen? Wie oft werde ich das überhaupt brauchen? Kann ich es vielleicht bei jemandem ausleihen? Und ein weiterer Tipp ist auch, einfach großzügig zu sein. Teilen und spenden. Weil wenn du großzügig bist und dein Geld in Menschen und in das Reich Gottes investierst, dann ist es nicht einfach verloren. Weil Geld, das du freudig gibst, wird gut im Himmel angelegt. Damit sammelst du dir Schätze im Himmel. Und es steht schon auf dem 5-Lieber drauf. Gell? Vielleicht habt ihr immer gedacht, dass das 5FR bedeutet 5 Franken. Aber FR bedeutet eigentlich für Rücklage. Also Geld, das du spendest, ist eine Rücklage für die Ewigkeit. Und man fragt sich ja, kann man sich denn mit Geld das ewige Leben, kann man sich den Himmel kaufen? Und Jesus sagt klar, nein, das ewige Leben ist ein Geschenk. Wer daran glaubt, dass Jesus für seine Schuld am Kreuz gestorben ist, der hat das ewige Leben. Es ist ein Geschenk. Und er hat auch ein Konto im Himmel und auf das kann man einzahlen. Und für was wir die Schätze im Himmel mal brauchen, weiß ich nicht. Sprengt irgendwie auch unseren Denkhorizont, gell? Weil auch ohne himmlische Schätze wird der Himmel himmlisch sein. Es kann gar nicht anders sein. Und mit den himmlischen Schätzen wird der himmlische Himmel irgendwie noch himmlischer sein. Ist schwierig sich das vorzustellen, gell? Wenn es schon himmlisch ist, wie es noch himmlischer sein könnte mit den himmlischen Schätzen. Aber Jesus sagt, sammelt euch keine Reichtümer hier auf der Erde, wo Motten und Rost sie zerfressen und wo Diebe einbrechen und sie stehlen. Sammelt euch stattdessen Reichtümer im Himmel, wo weder Motten noch Rost sie zerfressen und wo auch keine Diebe einbrechen und sie stehlen. Denn wo dein Reichtum ist, da wird auch dein Herz sein. Und wie schnell Reichtümer auf dieser Welt weg sein können, haben die Aktionäre der Credit Suisse live erleben müssen. Ich glaube, die Aktien waren mal 4 Franken wert und plötzlich noch 75 Rappen. Und wenn du mehr als eine Aktie hast, dann ist es viel Geld, das einfach weg ist. Motten, Rost, das Geld kann so schnell einfach weg sein. Wie schade haben sie es nicht angelegt und sich Schätze im Himmel gesammelt. Und Maria von Bethanien, sie hat das besser gemacht. Sie hat ihr Allerwertvollstes, das Salböl, hat sie in Jesus investiert. Und damit hat sie gezeigt, hey, Jesus ist mir viel wichtiger als alles andere. Es war unvernünftig, es war verschwenderisch, aber auch total großzügig. Und damit hat sie Schätze im Himmel gesammelt. Jesus sagt ihr, ich versichere euch, überall in der Welt, wo in Zukunft die gute Nachricht verkündet wird, wird auch berichtet werden, was sie getan hat. Ihr Andenken wird immer lebendig bleiben. Maria hat mit ihrer Großzügigkeit etwas Bleibendes geschaffen. Bis heute erzählt man sich von ihr, auch in Altstädten, heute Morgen. Sie hat ihren Besitz, ihren Reichtum gut eingesetzt. Das symbolisiert so ein bisschen die helle Seite vom Geld. Und auf der anderen Seite finden wir Judas. Er war ein Dieb. Ich glaube, er ließ sich von Geld und Besitz versklaven. Und er steht für die dunkle Seite vom Geld. Und die Frage an uns, wem dienen wir? Wem wollen wir uns hingeben? Dem alten Sklaventreiber, Geld oder Jesus? Ich bete mit uns. Und Jesus, wir staunen darüber, wie locker du mit Geld umgegangen bist. Und wir danken dir, dass du uns immer wieder versorgst. Dass du der Gott bist, der es gut meint mit uns. Dass wir dir dienen dürfen und dass du kein Sklaventreiber bist. Danke, dass du uns immer wieder beschenkst. Und ich bitte dich, dass du uns einen neuen Blick schenkst für Geld, für Reichtum und dass du uns auch zeigst, wie wir die helle Seite vom Geld gut nützen können. Dass du uns auch offen machst für Menschen in Not, dass wir auch da sehen, wo wir Geld einsetzen können für dich und für dein Reich. Danke, dass du uns hilfst, nicht das Geld zu lieben, sondern dich. Amen. Ja, wir dürfen miteinander ein Lied singen und in dem Lied heißt es auch, quasi wir brauchen einen neuen Blick auf Geld, einen neuen Umgang mit Geld.